Offensichtlich gibt es viele Menschen im Iran, die den gegenwärtigen Bombenhagel als Verheißung empfinden, dass das Mullah-Regime weggefegt wird. Dass dann aber alles gut wird, glaubt im Moment wohl niemand. Dem Land könnten bittere Jahre bevorstehen. Eskalation in Nahost, was wird aus dem Iran jetzt in der Phoenix-Runde?
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Hans-Udo Mutzel ist bei uns. Sie waren von 2015 bis 2020 Botschafter in Katar und dann von 2020 bis 2024 in der gleichen Funktion im Iran. Im letzten Jahr waren Sie noch mal vor Ort als Missionschef in Katar, auch während der Zeit des sogenannten Zwölf-Tage-Kriegs, Konflikt zwischen Israel, USA und dem Iran. Gilda Sahibi ist bei uns, geboren in Teheran. Sie sind Journalistin, Autorin und Podcasterin. Philipp Peimann-Engel ist Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen Zeitung. Auch Sie haben familiäre Wurzeln im Iran. Und Josef Brammel, USA-Experte und europäischer Direktor der Denkfabrik Trilaterale Kommission, einer globalen Plattform für den Dialog zwischen Amerika, Europa und Asien. Frau Sahibi, im Alter von 3 Jahren sind Sie nach Deutschland gekommen. Was überwiegt denn gerade für Sie, Hoffnung oder Sorge um Familie und Freunde im Iran? Was wissen Sie über deren Schicksal?
Es ist schwer durchzukommen, weil das iranische Regime ziemlich genau mit Beginn der Angriffe am Samstagmorgen das Internet wieder gekappt hat. Das Internet ist nicht ganz so blockiert wie im Januar während der Massaker. Es geht ab und zu was durch, das heißt, wir können ab und zu sprechen und hören auch was. Aber es ist sehr, sehr schwierig, irgendeine Art von vollständiges Bild zu bekommen, was gerade los ist. Und es hängt natürlich auch davon ab, wo die Menschen gerade leben. Es ist sehr viel Angst, sehr viel Sorge und gleichzeitig in Teilen auch Hoffnung. Es sind irgendwie alle Emotionen gerade im Land.
Herr Engel, ich habe gesagt, auch Sie haben ja Wurzeln im Iran. Was geht Ihnen denn im Moment durch den Sinn, wenn Sie auf dieses Land schauen?
Ja, ich würde mich Frau Sahibi anschließen. Also es überwiegt bei mir auf der einen Seite ganz stark die Hoffnung, dass es diesmal klappen könnte, dass die Millionen freiheitsliebenden Menschen im Iran, die Millionen Menschen im Iran, die so leben wollen wie wir, in Frieden und in Freiheit und in Demokratie, ja, dass das jetzt gelingen könnte, dass sie ja dieses Joch der Mullahs loswerden könnten. Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich auch die große Sorge um Israel. Israel ist im Visier der Gegenangriffe des Irans und das ist nicht nur nichts, was das iranische Regime da auch an ballistischem Material noch im Petto hat und auch abgefeuert hat auf die israelische Zivilbevölkerung. Aber meine Sorge ist natürlich auch bei der iranischen Zivilbevölkerung, auch wenn ich wie die vielen Millionen Iraner weiß, ja, dass es ohne militärische Gewalt im Iran nicht gehen wird, schlicht und einfach aus dem Grund, weil das iranische Regime so brutal ist.
Herr Mutzel, Sie waren ja bis 2024 Botschafter der Bundesrepublik im Iran. Was glauben Sie denn, wie geschwächt ist das Regime jetzt durch diesen Militärschlag? Bei allem Spekulativen, das dieser Frage ja innewohnt, könnte es zum Machtwechsel kommen?
Ja, auf jeden Fall ist es geschwächt. Da sehen wir, dass dieser ganze geplante Übergangsprozess gar nicht funktioniert. Ich meine, das Regime will ja überleben mit allen Mitteln. Greift auch zu brutalsten Mitteln gegen die Bevölkerung. Das macht es ja so gefährlich. Aber wir sehen ja jetzt, nach der Tötung Khameneis am 28.02. gab es ja erst diesen Übergangsrat. Dann hat sich noch der oberste Nationalsicherheitsrat gemeldet mit Larijani, bekannte Figur. Dann gibt es die Gerüchte, dass angeblich ein neuer Revolutionsführer, aber dann, ich sag mal, im Rahmen einer dynastischen Folge, was merkwürdig ist, der Sohn Khameneis, Mojtaba, nach vorne geschoben werden soll. Aber das funktioniert jetzt alles nicht. Man hatte ja, Kalibaf, der Parlamentssprecher, hat ja noch angekündigt, von 2 Tagen machen wir das und sind wieder geschäftsfähig. Denn das Problem ist, solange es keinen Revolutionsführer gibt, kann es, fangen wir an, weder über Krieg noch Frieden entschieden werden. Mhm. Viele andere Dinge auch. Und ich finde, das System ist angeschlagen, natürlich durch die Angriffe, die sehr effektiv sind. Deswegen konnten die ja auch sich jetzt nur, glaube ich, über Videocall treffen. Die Lage ist halt dynamisch. volatil, aber auch besorgniserregend. Also wir sind am fünften Tag. Wir müssen abwarten, was in den nächsten Tagen passiert.
Herr Brammel, was führen eigentlich die USA im Schilde? Sie haben in einer Analyse für den Fokus geschrieben, der Iran-Krieg ist ein Spiegelbild des Machtkampfs in den USA. Jetzt dachte ich, dass Sie im ersten Moment das Ablenkungsmanöver in Sachen Epstein-Files meinen. Aber was steckt da wirklich dahinter?
Nein, das meine ich nicht. Das kann man sicher auch sehen. Oder wichtiger als Epstein, der jetzt momentan nur die Demokraten betrifft, weil ja nichts rauskommt, dass Trump gefährlich werden könnte. Da wäre ich sehr überrascht. Sondern auch das Supreme Court-Urteil, da stand er auch nicht gut da. Da haben auch schon viele gemeint, er muss jetzt wieder was anderes lostreten. Aber ich glaube, da gibt es einen größeren außenpolitischen Grund und der heißt China. Könnte man vielleicht drüber sprechen. Ich glaube, dass Venezuela und Iran nicht zufällig zwei Länder sind, die ihre guten Erdöl- und Erdgasressourcen nach China liefern. Also indirekt wird da China angeschossen. Aber was ich damit meinte, ist, dass es eben schon ein Spiel auf Zeit ist. Wie lange kann jetzt Iran dagegen halten? Vielleicht sogar länger, als die amerikanische Innenpolitik hier den Rückhalt gewährt. Trump ist angezählt, das meinte ich damit. Nicht nur von der Bevölkerung her, nur einer von vier Amerikanerinnen und Amerikaner folgen ihm in den Krieg. Die meisten meinen, er wäre nicht fähig, hier gute Entscheidungen zu treffen. 60% meinen, der Kongress sollte da seinen Platz geben. Und im Kongress gibt es in beiden Kammern Resolutionen, die den Oberbefehlshaber einschränken wollen. Also Trump wäre gut beraten, hier sehr schnell Ergebnisse zu liefern. Wenn er das nicht kann, wenn weitere Tote da sind oder es sich länger hinzieht, dann hat er nicht zuletzt auch mit seiner Magerbasis Riesenprobleme, der er ja versprochen hat, Amerika aus langwierigen, unsinnigen Kriegen rauszuhalten.
Von 4 Wochen etwa. Heute ist das ja offiziell, mehr oder minder offiziell geworden, was die Nachfolge betreffen soll.
Mojtaba.
Ja. Khamenei, der Sohn von Ali Khamenei, scheint ja im Iran so eine Art Erbmonarchie zu geben. Er gilt ja als Hardliner unter den geistlichen Fürsten des Landes. Ist das, was wäre das für ein Zeichen jetzt in dieser Situation, dass der Iran nicht nachgibt, dass er sozusagen aufs Ganze geht und dass es eigentlich vorerst mal keine Aussicht auf Waffenstillstand gibt?
Ja, also erstmal ist es ein Zeichen der Resilienz und des Durchhaltewillens des Systems. Mit aller Macht dieses System der Islamischen Republik aufrechterhalten. So, trotz Bombeneinschläge weiterzuführen. Es gibt ja nur zwei Optionen, entweder die überleben oder die gehen unter mit ihrem System. Und deswegen hat man aus meiner Sicht, aber wir sind erst am Tag 5, ja, und er ist noch nicht so offiziell verkündet worden, jemanden nach vorne geschoben, ein Kind des Systems, ein Produkt des Systems, der also auch die ganzen Korruptionskanäle kennt. Sein Vater selbst sitzt ja auf einem riesigen Vermögen, aber er hat auch viel verwaltet für den Deep State, ja, den tiefen Staat. Er hat auch natürlich Verbindung zu Basij, zu diesen Schlägermilizen. Es wird gesagt, dass er 2009 aktiv beteiligt war, den Einsatz gegen die Demonstranten damals zu steuern, durch den Einsatz dieser Basij-Miliz.
Da ging es ja, glaube ich, um die Wiederwahl des Hardliners Ahmadinejad.
Ja, gefälschte Wahl.
Es gibt ja noch einen anderen Namen, Frau Sahibi, nämlich Ali Larijani. Den kennen wir im Westen auch. Der war mal Parlamentspräsident. Der hat, glaube ich, auch die Atomverhandlungen mit der Europäischen Union zum Teil geführt. Von dem ist er bekannt auch, dass er sehr konservativ ist, aber irgendwie auch ein Pragmatiker. Er steht ja im Verdacht, im Januar den Schießbefehl gegeben zu haben auf die Studenten. Andererseits soll er auch gesagt haben, also wenn es nicht anders geht, bei mir müssen die Frauen keinen Schleier mehr tragen, also weg mit dem Schador, wenn es hilft. Was ist da jetzt zu erwarten? Was passiert da jetzt? Oder soweit wir das überhaupt im Moment erkennen können, bei diesem Machtkampf offensichtlich ja die Hardliner im Vorteil, aber ist diese islamische Führungsschicht im Iran geschmeidig genug?
Also man muss erstmal so ein paar Begriffe ordnen, die Sie gesagt haben. Es gibt keinen Unterschied zwischen Hardlinern und Pragmatikern in diesem System. Also jede Person, die in diesem System Teil des Systems ist, ist ein Hardliner. Und es gibt auch keine Konservativen. Konservative ist irgendwie hier Norbert Röttgen. So, das sind Konservative. Ja. Ladijani hat im Januar die Massentötungen koordiniert. Der Befehl zu töten, unbewaffnete Protestierende, Frauen, Kinder, Jugendliche, kam von Ali Khamenei persönlich. Das ist auch einer der Gründe, warum Menschen getanzt haben und sich gefreut haben auf den Straßen am Samstagabend, als die Nachricht kam, dass er getötet wurde. Es geht, wir haben es gerade auch schon gehört, im Grunde geht es darum, dass der große Reichtum dieser Führungsschicht, dieser Elite erhalten bleibt, dass das System der Islamischen Republik erhalten bleibt. In dem Sinne ist er pragmatisch, dass er sagt, ja, im Zweifel können wir vielleicht auch Gott zur Seite schieben, aber das repressive, das brutale, das gewaltsame System wollen wir erhalten. Und Mojtaba ist auch so eine Person. Also er sitzt eben auf, also mindestens 100 Milliarden Dollar soll das Stiftungsvermögen von Khamenei und seiner Familie sein. Das ist sehr viel Geld. Es geht also darum, dass dieses System versuchen wird, egal was, an der Macht zu bleiben. Und genau darum geht es, was Sie auch gerade gesagt haben, dass jetzt Stärke demonstriert werden soll. Deswegen auch Mojtaba. Also eigentlich ist es ja verpönt im Iran, dass es irgendeine Art von Erbsystem geben soll, wegen des Schahs, auch wegen des Systems, was vorgeherrscht hat, was der Feind des Systems war. Aber es geht darum, dass man sagt, wir haben die Macht und wir haben die Kraft, die sie nicht haben. Sie sind geschwächt, sie sind auch den USA und Israel offensichtlich unterlegen. Die Raketen sind endlich. Und deswegen schicken sie gerade auch jeden Tag SMS an die Bevölkerung, wagt es nicht zu demonstrieren, wagt es nicht auf die Straßen zu gehen. Jeder, der auf die Straßen geht, wird jetzt gesehen als Spion von den Israelis und den USA. Und das ist auch meine Sorge, dass dieser Krieg dazu führt, und das war im Juni auch so nach dem Krieg, da sind die Anzahl der Hinrichtungen gestiegen, die politischen Gefangenen, es sind noch mehr geworden und noch repressiver, dass wir jetzt die Situation haben, dass die Bevölkerung wieder noch mehr leidet. Mhm. Und wenn dieses System nicht verschwindet, dann wird es noch schlimmer werden für die Menschen.
Ja, das ist ein Einwurf nur. Sie brauchen aus verfassungsrechtlichen Gründen in dieser Islamischen Republik brauchen Sie einen Geistlichen, der dieses Konstrukt führt. Ansonsten müssen sie die Verfassung umschreiben. Und deswegen ist man, also hätten die jetzt ein Problem, wenn sie durch äußere Einwirkungen jetzt nicht diese Entscheidung treffen können.
Die Frage wäre ja auch, inwieweit dieser Repressionsapparat überhaupt noch funktioniert, intakt ist. Das weiß wahrscheinlich niemand besser als der Mossad.
Das ist so. Es gibt ja auch gerade den Witz, den wirklich nicht schlechten Witz, der auch gerade kursiert in Israel, dass 5 Menschen den Aufenthaltsort von Khamenei seligen, unseligen Angedenkens wussten. 4 davon waren Angehörige oder Mitarbeiter, freie Mitarbeiter des Mossads. Ja, das ist so. Der Mossad hat dort dieses Land infiltriert, hat seine Informationen, die Amerikaner natürlich auch im Moment Status quo ist, dass der Sicherheitsapparat und auch der Verfolgungsapparat, der brutale Verfolgungsapparat des iranischen Regimes zum Glück nicht in der Lage ist, das, was Frau Sahebi zu Recht gesagt hat, dass das auch immer droht, dass es dann sozusagen, wenn der militärische Druck Israels und der USA nachlässt, dass dann die iranische Zivilbevölkerung sozusagen doppelt hart diesen Preis bezahlen muss. Ich glaube aber, da muss ich ein bisschen revidieren, was meine Vorredner sagten, man kann nicht die Situation heute vergleichen mit dem Juni 2025, als die USA, 12 Tage Krieg und Israel die iranischen Atomanlagen und Orte des ballistischen Raketensystems attackiert haben. Dieser Krieg hatte 12 Tage gedauert. Mein starker Eindruck ist, sowohl was Israel betrifft, als auch was die USA betrifft, dass dieser Wille da ist, jetzt wirklich all in zu gehen und wirklich ja auch diesen Krieg à la long auch zu führen, um diesen Moment der Wahrheit herbeizuführen. Und das kam mir bei Ihrer Analyse mit Verlaub ein bisschen zu kurz. Ich glaube nicht, dass das Motiv der Amerikaner China ist. Das Motiv ist sicherheitspolitischer Natur. Natürlich auch noch bei den Israelis. Nur diesen einen Gedanken oder Satz, das ist schon das ballistische Raketenprogramm der Iraner, das so gefährlich geworden ist, dass die Amerikaner und Israelis reagieren mussten. Und das ist natürlich auch das Atomprogramm. Also da kann man es sich nicht erlauben, die Füße stillzuhalten, denn sonst ja, hat man am Ende, und das ist ja eben auch die Prognose der Sicherheitsdienste, dass der Iran kurz vor knapp dabei war, beide Programme zu realisieren, ist man nicht mehr handlungsfähig
und möglicherweise und eines Tages
ausgeliefert.
Langstreckenraketen zu haben. Wer hat denn da wen animiert im Vorfeld dieses Angriffs letztes Wochenende? Die Israelis mehr die USA, die USA mehr die Israelis, wenn Sie auch sagen, es gibt ja unterschiedliche Interessenlagen, die von Israel ist klar. Es gibt ja dieses Diktum, Israel muss vernichtet werden, während ja, Sie sagen, dass Trump ja da noch ganz andere Interessen hatte.
Seinerzeit nach den 12 Tagen hat ja, Trump Netanyahu zurückgehalten. Er wollte damals schon Ali Khamenei beseitigen. Also da wurde gestoppt und ja, Netanyahu hat dann geschickt reagiert und hat Trump den Friedensnobelpreis angedient. Ich habe damals geschrieben für einen Krieg, den er noch zu Ende zu führen hat. Und da sind wir jetzt. Also jetzt gibt es zwei unterschiedliche Lesarten. Die eine hat Marco Rubio dem Kongress dargeboten, als er unter Druck kam. Da haben viele gefragt, wir sind nicht direkt bedroht. Israel ja, die sind unmittelbar da, aber es gibt keine Langstreckenraketen. Also warum bringen wir Amerikaner in Not? Also, um sich aus der Affäre zu ziehen, hat er eben gesagt, Israel ging vor und wir wussten, wenn Israel vorgeht, dann wird es auch amerikanische Truppen in der Region betreffen. Trump hat widersprochen, weil er damit nämlich als derjenige dastand, der macht, was Netanyahu vorbringt. Und das wäre auch die Magerbasis, die ihm schon gesagt hat, wer sind wir, dass uns die Israelis sagen, in welche Kriege wir gehen. Und dieses Dilemma hat Trump und aus diesem Grund wird dann nicht All-In. Wenn Sie mit All-In Regime Change meinen, und das kann nur sein, also wenn Sie wirklich dieses Nuklearprogramm beseitigen wollen, vielleicht wissen Sie da mehr, da müssen Sie all in, alles andere aus der Luftbomben haben wir gesehen, hat es nicht getan. Trump wollte ja schon abschließen, weil alles beseitigt war. Also wenn man die Gefahr wirklich beseitigen will, muss man all in Bodentruppen, weder Israel noch Amerika hat, Israel hat nicht die Möglichkeit und Amerika hat nicht den politischen Willen, das zu machen. Deswegen werden wir irgendwann eher früher als später sehen, dass Amerika Wichtigeres zu tun hat, als Israel und seine Satelliten zu schützen.
Das heißt aber jetzt, wenn man sieht, dass dieser Regime-Change, den Trump ja angekündigt hat, Frage nach wie konsequent...
Jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr.
Er hat, die Frage er hat nach der Konsequenz. Ursprünglich hat er ja gesagt, wir putzen die weg, die Mullahs, und dann habt ihr freie Hand, liebe Iraner, dann bitte seid ihr frei und dann möchte ich sehen, dass ihr euer Land neu organisiert. Das war schon an dem Tag, an dem das gesagt wurde, nicht besonders glaubwürdig. Ist das, wie sieht man das einfach, dass man jetzt sogar diesen Regime-Change gar nicht mehr unbedingt haben möchte?
Also ich sehe halt die Strategie nicht. Also die Frage für mich ist schon, also erst hat er das ja eben gesagt, in seiner ersten Rede am Samstag war es so klar, Regime-Change. Und da hat er aber sofort sich abgesichert und hat gesagt, wir bomben euch den Weg frei. Und dann geht ihr bitte auf die Straßen. Also das heißt ja für ihn, er kann gar nicht verlieren. So, weil Trump, Donald Trump, ist immer der Sieger. Egal was.
2020, er ist Narzisst.
Narzissen 2020 hat er auch immer noch nicht akzeptiert, die Wahl. Auch die will er noch im Nachhinein gewinnen. Also es geht ihm darum, dass er der Sieger ist. Und wenn er sagt, wir bomben alles frei und dann liegt es an euch, dann kann er gar nicht verlieren, auch wenn er jetzt 2 Tagen rausgeht. Und ich verstehe nicht, was das Szenario ist, an dem das Regime mit Bombardierungen gestürzt ist. Ich verstehe es nicht. Ich sehe es nicht. Also was ist dann passiert? Sind alle 600.000 Basij-Milizen tot? Oder alle Basen? Also wie sieht es ganz konkret physisch aus, dass das Regime mit Bombardierungen aus der Luft gestürzt ist?
Aber da gibt es ja schon die glasklaren Antworten auch der US-Administration. Klammer auf, natürlich muss man bei der Trump-Administration auch immer da sehr vorsichtig sein, was gesagt wird, insbesondere bei US-Präsident Trump, der an dem einen Tag sagt, ja, Regime Change ist unter anderem das Ziel und dann nicht am anderen Tag, tatsächlich noch am selben Tag das Gegenteil behauptet oder ankündigt und dann in den Stunden dazwischen sozusagen noch die verschiedenen, ja, graduellen Abstufungen auch benennt und artikuliert und als Ziel ausgibt. Aber wenn man zum Beispiel sich den amerikanischen Verteidigungsminister anhört und sich die Pläne auch anschaut, da steht ja schon glasklar drin. Und auch das sind ja nicht nur Worte oder das geschriebene Wort, sondern auch gedeckt bislang mit militärischen Taten und Aktionen, dass dann eben die Basen der Revolutionsgarden attackiert werden sollen und auch attackiert wurden im großen Maßstab und dass das auch noch weiterhin geplant ist. ist. Dann auf der anderen Seite die Basiji-Milizen auch, plus dann eben auch ja, der Inner Circle des iranischen Regimes. Ob das jetzt Khamenei Senior ist, ob das der ehemalige Präsident Ahmadinejad ist oder ob das dann auch high-ranked, ja, alle Schlüsselpositionen im iranischen Militär sind. Also da sehe ich schon bei aller Vorsicht, die man immer walten lassen muss bezüglich ja, der US-Administration, schon einen sehr starken Plan und dann eben auch die Ansage an das iranische Volk, jetzt ist nicht der Moment gekommen, auf die Straße zu gehen, aber der wird
also kommen. Nehmen wir mal an, dass man würde die Bastion Regime sturmreif schießen. Dann muss dieses Vakuum ja ausgefüllt werden. Frage nach der Opposition, wer ist das eigentlich? Wir kennen den Sohn des Schahs. Und ansonsten hat man das Gefühl, dass es überall im Iran Opposition gibt, so verteilt über alle Städte, sind da Aktivisten. Es gibt keinen Namen, es gibt keine Klammer, es gibt keine Organisation im Untergrund, wo auch immer. Wie soll das dann aussehen? Oder gibt es diese Opposition tatsächlich, die dann relativ schnell Stabilität herbeiführt, Wahlen? Und das ist ja alles die Voraussetzung auch für wirtschaftlichen Wiederaufschwung.
Ja, das vermissen wir ja auch in diesen ganzen Verlautbarungen jetzt. Das sind ja alles sozusagen Kriegstagebücher, die wir tagtäglich hier über CNN und Al Jazeera und so weiter verfolgen können. Also der Kriegsminister und andere Vertreter der Administration Washington verkünden Erfolge der Schläge, aber ich sage, was halt fehlt, ist der politische Backup. Und das hat ja auch der Kanzler, der Bundeskanzler bemerkt. Also jetzt in Washington war ja gut, dass er da war. Er hat ja dann vielleicht auch, wir haben Expertise. Ich meine, auch wenn wir kritisiert werden, wir sind vor Ort. Die Amerikaner seit 1979 nicht mehr. Das auch nochmal zu diesem Punkt, dass wir kritisiert werden, haben wir dann eine diplomatische Vertretung. Aber der Punkt ist, die Opposition im Lande selbst hat natürlich keine Plattform. Das kann man den Leuten jetzt nicht sozusagen zur Last legen. Da können sie nichts für, weil die Repression so brutal ist. Weder seinen Kopf rausstreckt, wird sofort verhaftet, wenn es furchtbar ist, also inhaftiert, hingerichtet und so weiter. Und es gibt auch keine, ich sag mal, es gibt sehr viele unterschiedliche Gruppen. Iran ist auch ein multiethnischer Staat, darf man nicht vergessen. Ist natürlich immer so ein bisschen mehr mit Begriffen zu hantieren wie Perser oder sowas. Aber Perser 60-61%. Sie haben große Minderheiten, die auch schon zu Schah-Zeiten Probleme hatten mit der Zentralgewalt. Ja, egal welche Couleur, ob das nun also diese Schah-Autokratie war oder jetzt diese Islamische Republik. Und dann fragt man sich halt, ist es der jungen Bevölkerung, das habe ich immer vor Ort versucht rauszubekommen, ist die junge Generation in der Lage, über diese Hürden hinweg sich die Hand zu reichen, also ich sag mal Perser in Anführungsstrichen, mit Kurden, Belutschen, Aseris, iranischen Arabern, dann ist es ja auch noch das sind natürlich verschiedene Religionen auch noch. Also das ist nicht so ganz, ich sag mal, klar geworden. Und wenn man mit der Auslandsopposition spricht, die ja leider auch fragmentiert ist, ja, dann haben wir auch einige Probleme zu sehen, wer ist der Führungsfigur, wer nimmt es für sich in Anspruch, gibt es auch eine Unterstützung, eine Vernetzung. Aber wie ich sage, das hört sich jetzt alles so ein bisschen vom hohen Ross an. Ich sage immer, das müssen die Iranerinnen und Iraner selbst entscheiden. Wir können jetzt hier nicht als Experten, da gibt es ja viele, jetzt sagen, so müsste es eigentlich laufen. Das ist leider dynamisch und eine Revolution. Und wenn es darum geht, Regime Change oder Leadership Change, ist Regime Change positiv aus, wie heißt er? Sie haben wirklich einen Politikwechsel zum Besseren.
Aber welches ist das alles Höhere? Das war ja die Frage. Die Frage war ja, was kommt danach? Also Trump sagt, wir legen euch die Freiheit auf die Straße, bitte aufheben. Ja. Aber sie hebt niemand auf, weil niemand da ist, der sie aufheben kann.
Das ist ja schon mal das falsche Ding. Der kann die gar nicht so hinlegen. Also in dem Moment, wo jetzt meinetwegen, wo anscheinend dann irgendwie das Regime zerstört ist, wenn Menschen dann auf die Straßen gehen, haben wir immer noch hunderttausende Männer unter Waffen, die darauf abgerichtet sind, Menschen zu erschießen auf den Straßen. Die sind nicht weg. Also das wäre ein Kipppunkt sozusagen, wenn wirklich gerade die Basij-Milizen, die ja hauptsächlich darauf abgerichtet sind, Menschen zu ermorden auf den Straßen, wenn die sagen, wir schießen nicht mehr. Ich weiß nicht, wie dieser Punkt erreicht werden soll, aber das wäre eine Möglichkeit. Also, genau, und dann, Sie haben es auch gerade gesagt, man muss Opposition in diesem Land sowieso anders denken. Genau aus dem Grund, dass es Wir haben jetzt gerade die neuesten Nachrichten übrigens bekommen, dass das Ausmaß der Überwachung in diesem Land mit Hilfe von russischer Gesichtserkennung, chinesischer Software, jeder Schritt dieser Menschen wird überprüft. Alles wird überwacht. Deswegen kriegen die Leute ja SMS, wenn sie an die falschen Orte gehen, schon alleine. Was man sagen kann, ist, dass da eine Gesellschaft ist. Und ich glaube, dass diese Grenzen überwunden werden können, wenn es soweit wäre, die so, trotz aller ideologischer Unterschiede, die es natürlich gibt, aber die so durch diesen Hass auf dieses Regime vereint ist, ob sie wollen oder nicht, weil sie alle unter diesem Regime leiden, jeden Tag. Da ist eine Zivilgesellschaft, die bereit ist. Nur ist halt die Frage, wie genau dieser Punkt zwischen Bombardierungen und die Zivilgesellschaft kann irgendwie frei wahlen.
Hassnötigerweise genügt ja da auch nicht als...
die Frage ist ja auch nach der Alternative. Also ich glaube, jeder Demokrat wünscht sich, dass die Iraner, wie gesagt, die Millionen freiheitsliebenden, demokratisch tickenden Iraner, ja, endlich auch dieses Regime los sein werden. Das ist klar, aber ich meine, die Frage ist die Alternative nach dem derzeitigen Status quo. Wenn wir, ich finde die Frage berechtigt, darüber nachzudenken, in welche Richtung könnte es sich entwickeln, dann eben an Tag X, wenn die Mullahs irgendwann einmal möglicherweise, schrägstrich hoffentlich, ja, nicht mehr an der Macht sein werden. Stand jetzt aber ist, glaube ich, gerade eine Frage viel, viel zentraler. Und zwar, ja, was kann bewirken, um tatsächlich, ja, die Mullahs, das Regime im Iran noch weiter zu schwächen. Frau Sahebi, Sie hatten gesagt, Sie stellen sich die Frage, welche politische Maßnahme, vielleicht militärisch, vielleicht auch nicht militärisch, dazu führen könnte oder bewirken könnte, dass die Basij-Milizen eben nicht mehr auf die Straße gehen und ihren Job ausüben können oder würden, nämlich ja, unschuldige Iraner abzumetzeln im Wortsinne. Das wissen wir schon, die Antwort darauf aus der Forschung. Das haben wir gesehen, beispielsweise in Syrien. Das ist immer dann ganz zentral die Frage, wenn das Regime, das betreffende Regime, die Löhne nicht mehr zahlen kann. Das haben wir in Syrien gesehen. Die ganze Diktatur Assad Senior, dann Assad Junior am Ende über Jahrzehnte und dann am Ende ging es ganz, ganz schnell, ganz banal, als die Angehörigen des Regimes nicht mehr, ja, bezahlt werden konnten. Und ich glaube, da haben wir handfeste politische, ja, Instrumente, die gegeben sind. Ja, da ist Berlin gefragt, da ist Brüssel gefragt, weiter dann wirklich auch mit Sanktionen zu arbeiten, die iranischen Vermögen einzufrieren und dann auch eben weiter mit finanziellen Sanktionen zu arbeiten, damit der Druck nicht nur militärisch erhöht wird, sondern dann eben auch finanziell. Und das ist ja klar, dass es diese verschiedenen Maßnahmen, diese verschiedenen Aspekte braucht.
Diese Sanktionen haben ja nicht viel geholfen bisher.
Ja, aber ich würde sagen, man muss ein bisschen aufpassen. Wir machen ja viel. Also,
ich glaube nicht genug. Nee,
aber Sie müssen ja, dieses Fass ist löchrig. Wir sprechen über Russland und China. Ja. Wir können die so viel sanktionieren, wie wir wollen. Wir haben die ja auf Listen. Es gibt ja jetzt sogar den IRGC-Listungsprozess.
Ja, wenn Sie sagen, was das ist?
Die Revolutionsgarde. Ja. Und das ist ja übrigens von der Bundesregierung. Ja. Also wir haben den Europäern, der EU, das Urteil geliefert. Das ist ja bei uns ganz nach gewissem Regelwerk. Deutsche Gerichte haben sozusagen das Regelwerk geliefert, damit dieser Prozess initiiert werden kann. Es wird immer wieder kritisiert, wir tun nicht genug. Vielleicht falle ich so ein bisschen Reflex, ja, aus meinem alten Job raus. Aber ich muss sagen, was nicht gesehen wird, ist, dass Sanktionen, okay, auch mit Amerikanern, OFAC, also dieses Sanktionsbüro und so weiter, selbst die schaffen es ja nicht, alles zu sanktionieren. Aber es wird sehr viel getan, es werden sehr viele Gelder eingefroren. Das ist ja gerade das, worauf die jetzt scharf sind in Teheran.
Es wird
ja
einiges getan, das ist richtig. Aber zugleich ist ja Deutschland der größte Handelspartner des Iran. Also, zugleich gibt es nach den beiden Großangriffen Irans auf Israel eben keine Konsequenzen.
Also die Emirate haben 48 Milliarden und Handelsvolumen mit Iran.
Für den Iran ist es aber auch wichtig. Und dass dann die Reaktion der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist, beide Seiten zu maßregeln und aufzurufen, nicht zu eskalieren. Das ist keine konsequente, entschiedene Position und auch keine glaubwürdige Position. Das kann man sich in Brüssel erlauben, aber nicht in Washington und nicht in Jerusalem.
Aber die Europäer haben ja fast keine anderen Möglichkeiten, als zu appellieren.
Naja, wie gesagt, also wenn man die finanziellen Daumenschrauben noch weiter anziehen würde, dann merkt man das auch im Iran. Und das führt ja auch dazu, im zweiten Schritt, dass die Zivilbevölkerung im Iran sagt, wir halten es unter diesem Regime nicht mehr aus und wir gehen auf die Straße wie im Dezember 2025, wie im Januar 2026 oder 2009, Grüne Revolution. Und da braucht es natürlich erst dann, wird es dann eben auch realistisch, das militärische Backup der Israelis und der Amerikaner. Und wie gesagt, da bin ich der festen Überzeugung, dass das jetzt da ist.
Stichwort nochmal zu den USA. Vor ein paar Monaten hat Donald Trump ja etwas hemdsärmlich im Gaza-Konflikt aufgeräumt. Glaubt er denn wirklich, dass ihm das im Iran, wo die Situation, die Voraussetzungen ja völlig andere sind, nochmal gelingen kann? Ist das auch für ihn ein, zu sagen, das machen wir jetzt, deswegen haben wir auch angegriffen?
Ich glaube, der war durch den Coup in Venezuela energized, wie die Amerikaner sagen. Also das ging ruckzuck. Er dachte, er hat einen Lauf und es geht immer so leicht. Und er hat auch nicht den Generalstabschef da wirklich berücksichtigt, der ihm sagte, Iran ist eine andere Nummer. Die haben 800.000 Bewaffnete auf alle Bereiche verteilt, die sie alle genannt haben. Und du kannst der Schlange deinen Kopf abschlagen, so wie Saudi-Arabien das schon länger fordert. Und zu ihrer Frage von vorhin, es ist eben nicht nur Israel, sondern auch die Saudis, Mohammed bin Salman, der insgeheim fordert, dass man den Erzrivalen jetzt beseitigt. Offen nicht, sonst kriegt er Druck von der Straße, vor allem wenn jetzt da ein klerikaler Führer weggebombt wird. Also, wenn man der Hydra deinen Kopf abhaut, dann kommen sehr viel mehr Köpfe raus und das sehen wir jetzt, also da bin ich weniger optimistisch und ich denke nach wie vor, dass Trump hier geopolitischer denkt, dass das ihm viele zutrauen, weil ja die Sanktionen eben China geholfen haben. Wir haben da die Sanktionen befolgt, vor allem nachdem der Nukleardeal aufgekündigt wurde. In der ersten Amtszeit hat China profitiert von den Verträgen, die die Europäer und auch die Japaner liegen gelassen haben. Also Russland nebenher mit Waffen und anderen und vor allem China. Und ich glaube, da wollte jetzt Trump reinhalten, aber wo er wieder zu kurz denkt, dass er eben damit China vollends in die Arme von Russland treibt, die ihr Glück kaum fassen können. Weil nämlich auch hier aus ihrer Sicht ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg vonstatten gefunden hat, so ähnlich wie sie. Die wollen ja eben auch Bevölkerung schützen im Donbass und in der Ostukraine. Zum Zweiten steigen die Ölpreise, also die Kriegsmaschinerie wird jetzt noch stärker geschmiert und die Chinesen haben jetzt keine Alternative mehr. Venezuela ist weg, Middle East, Straße von Hormuz, wo sie fast alles über den Nahen Mittleren Osten bezogen haben, ist weg. Also müssen sie jetzt mit den Russen. Und ich glaube, wenn Trump das merkt, dass er damit eigentlich diesen eurasischen Block zusammenschmiedet, der Amerika brandgefährlich wird, dann wird Israel fallen gelassen.
Iranisches Öl, da können wir so viel sanktionieren und Vermögen einfrieren, wie wir wollen. Die haben zu den Hochzeiten 1,5 Millionen Barrel iranisches Öl über eine Schattenflotte bezogen. Ja? Und das hat Milliarden in die Kassen der Revolutionsgarden gespült. Also ich meine, wenn wir uns selbst kritisieren, dürfen wir nicht vergessen, dass andere wichtige Player, das ist ja ein Global Game, das jetzt hier ist. Ich meine, die Straße von Hormuz haben jetzt die Iraner de facto gesperrt. Mal sehen, was die Chinesen sagen. Müssen jetzt teures Öl kaufen. Mal abgesehen, was jetzt uns passiert. Aber da bin ich mal gespannt, wie lange die Chinesen sich diesen Konflikt da noch ansehen.
Ich habe noch eine Frage zu dem, Saudi-Arabien als Stichwort gerade gefallen ist. Die Rolle von Saudi-Arabien. Der Iran lebt ja nicht gerade im Frieden mit einigen seiner Nachbarn. Es gibt da viele Gegensätze. Der Iran hat Proxys, zum Beispiel auf der arabischen Halbinsel im Jemen, die Husis. Welche Interessen haben denn die arabischen Staaten, Saudi-Arabien, die Golfstaaten? Wollen die, dass dieser Störenfried zum Schweigen gebracht wird? Was sind ihre Absichten auch in wirtschaftlicher Hinsicht? Was können sie erwarten und wie können sie dann auch auf die USA und Israel einwirken?
Also MBS soll ja tatsächlich der eher gewesen sein, Mohammed bin Salman, der versucht hat, Trump davon abzubringen, Iran anzugreifen.
Dann glauben Sie nicht den Medienberichten in den USA jetzt auch von seriösen Quellen?
Also
dieses Gegenteil behaupten, dass eben Mohammed bin Salman Druck gemacht hat und die haben auch sehr viele Geschenke Trump gemacht, um dem nachzuhelfen.
Genau, ich kann mir, also das macht für mich keinen
Man
Sinn.
Man nennt es Korruption in Amerika.
Ja, oder auch nicht.
Das ist offene Korruption, es ist nicht mal stillschweigend. Ich meine, da ist sehr viel Geld geflossen, auch an Trumps Familie.
Ja, das ist ja unabhängig davon.
Nee, bei Trump nie. Der schaut nie auf nationale Interessen, sondern auf seine.
Ja, genau, er hat sehr viel Geld verdient. Also durch Investitionen.
Nee, aber die Saudis haben eben die Trump-Maschinerie geschmiert.
Und mit den über China an
das ist ein Iran, gutes Argument, um das zu kriegen, was man will.
Genau, also ich, wie gesagt, das macht eigentlich keinen Sinn, weil man hätte eigentlich damit rechnen können, dass in dem Moment, wo die Islamische Republik tatsächlich angegriffen wird, ihre einzige Chance ist, den Preis für die USA und für Donald Trump ganz persönlich so hoch zu treiben, dass er vorher aufhört. Also das ist ja auch die Angst der israelischen Regierung, dass eben die USA vorher aussteigen, bevor irgendwie irgendwas erreicht ist. Und deswegen hat das iranische Regime sofort wirklich die ganzen arabischen Staaten in der Region angegriffen. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass sie zivile Ziele angreifen, Hotels in Dubai, in Abu Dhabi, weil sie eben die USA dazu bringen müssen, dass sie aufhören, bevor das iranische Regime seine militärischen Kapazitäten übersteigt. Und das ist auch ihre eigene einzige Chance, irgendwie weiterzumachen. Und ich glaube tatsächlich, dass die MAGA-Basis, egal was Trump macht, bleibt. Also diese ständige Hoffnung, dass sie irgendwann weggehen, außer Tucker Carlson, der irgendwie das schon sowieso schon immer schlecht findet, auch mit Gaza war er schon dagegen. Ich glaube, die bleibt. Aber ich glaube schon, dass die Independents und andere sich irgendwann von Trump abwenden werden und die Kritik so groß werden wird, weil ich würde auch Trump nicht zu viel Strategie zumuten. Ich glaube nicht, dass er so viel Strategie hat.
Er denkt immer zu kurz. Ich habe es ja vier Mal dargelegt, dass er da immer taktiert und dann merkt, dass es dann anders läuft.
Genau, und er glaubt, funktioniert und das, Iran funktioniert auch genauso.
Sozusagen der Iran jetzt eine Art Amoklauf hinlegt und in alle Richtungen ballert. Soll ja auch Richtung Türkei. Heute eine Rakete geflogen sein. Aus israelischer Sicht, wenn es tatsächlich zu einem Flächenbrand kommt, wie man das so schön sagt, dann wäre das für Israel auch eine eher ungute Entwicklung, die sie aber nicht ausgelöst hat.
Naja, der Flächenbrand, der ist ja jetzt schon gerade, wenn man so will, existent. Das ist halt nur die Frage, in welcher Intensität dieser Flächenbrand dann, in welche Richtung er sich entwickelt. Ich finde, wir müssen auch, Sie sprechen es an, über Israel reden. Es wurde gesagt, dass aus israelischer Perspektive das Ganze womöglich nicht erfolgreich sein wird oder jetzt auch schon nicht erfolgreich ist. Dem würde ich sehr stark widersprechen. Die Israelis haben, wie die Amerikaner, das Ziel gehabt, eben das ballistische Raketenprogramm der Iraner massiv zu schwächen auf der einen Seite, dann auch noch mal zumindest Rückschläge zu erzielen mit Blick auf das Atomprogramm. Und da ist man ja schon jetzt in den letzten 5 Tagen einen Schritt zumindest weitergekommen. Also da zu sagen, ja, dass diese militärische Intervention und dass dieser Krieg nicht erfolgreich
ist. Wissen wegbomben?
Das ist die Logik des Nahen Ostens, dass Israel möglicherweise nicht wirklich die brutale, unbefriedigende, harte Logik Israels und des Nahen Ostens, dass Israel möglicherweise oder fast nie das bekommt, was es gerne möchte. Das, was wir zum Glück, Gottlob, in Europa haben oder zumindest in Deutschland haben, nicht in der Ukraine, ein Leben in Frieden und in Freiheit. Manchmal ist ja der Status quo oder das angestrebte Ziel diejenige Option, die möglich ist und die am wenigsten schlecht ist. Das heißt nicht, dass es befriedigend ist, aber es heißt zumindest, dass die Iraner nicht in der Lage sind, ja, in den nächsten 1 oder 2 Jahren das Atomprogramm zu realisieren. Und da kann ich diese Logik der Israelis sehr gut nachvollziehen, auf politischer Ebene, journalistischer Ebene und auch auf gesellschaftlicher Ebene, dass es keine Option sein kann. Das ist das gefährlichste Regime, ich kann das nur noch mal sagen, der Welt, die gefährlichste, Raketenart der Welt in den Händen hält.
Und das ist genau der Punkt. Bei diesen Überlegungen, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, am Ende ist es die iranische Bevölkerung, die dafür bestraft wird.
Ja. Die iranische Bevölkerung, Frau Sahebi, und das wissen Sie, glaube ich, noch besser als ich, wird seit 1979 bestraft durch das Iran. Doch, das ist eine zentrale Frage, durch das iranische Regime und nicht durch die Israelis.
Grade, das sage ich auch gar nicht. Sie haben gerade gesagt, dass das ballistische Raketenprogramm zerstört wird und das Atomprogramm, und das ist dann ein Erfolg. Fein, die Islamische Republik bleibt. Und was passiert dann? Dann geht es den Menschen noch schlechter. Das ist genau das, was ich versuche zu sagen. Und die bauen auch wieder ihre Raketen, werden sie auch wieder bauen.
Und auch die Bombenbemühungen werden jetzt erst intensiviert dadurch. Es gibt Experten, die beschäftigen sich sehr viel intensiver als Sie und wir alle damit. Die sagen, dadurch wird das Interesse Irans verstärkt, auf die Bombe zu gehen, weil das die einzige Lebensversicherung ist.
Ich finde, wir dürfen es uns nicht zu einfach machen. Nur diesen Einsatz, Frau Sahibi, spinnen wir den Gedanken weiter von Ihnen. Israel muss die Hände in den Schoß legen und sagen, okay, iranische Islamische Republik, Iran, Atomprogramm, ballistisches Raketenprogramm, wir können nichts machen, wir lassen den Dingen freien Lauf. Das bedeutet in der Konsequenz, dass Israel mit einem Atomstaat Iran leben muss und in der Konsequenz dann eben auch
dann haben Atomwaffen, wir zwei Atomstaaten.
Atomwaffen
Wo ist das Problem?
Auf Jerusalem.
Dann haben wir zwei Atomstaaten.
Gut, ich glaub, also,
die Frage ist ja, Herr Mutzel,
Jerusalem, Atomwaffen.
Beide wollen überleben.
Wenn ich das noch mal kurz
die zusammen... Iraner, die,
und deswegen werden beide
die sich Mullers, davor hüten,
die Mullers den ersten Einsatz zu machen. Die
Khamenei wollen nicht
also überleben. Das würde ich jetzt gerne von Herrn Mutzel noch beantworten lassen.
Die Frage, wenn es jetzt sozusagen dem Iran an den Kraken geht, oder jedenfalls sich die Mullers in die Enge getrieben fühlen, erzeugt es erst recht die Möglichkeit oder den Wunsch, eine Atombombe zu bauen? Das vielleicht ja, aber ist das überhaupt noch realistisch in der jetzigen Situation?
Also vielleicht vorab nochmal, damit wir nicht falsch einsortiert werden. Verständnis für die israelische Haltung, dass diese Gefahr beseitigt werden muss. Ja, es ist ja auch irgendwie eine bittere Ironie, dass derjenige, also Khamenei, der noch 2015 die Israel-Uhr auf dem Palästinplatz hat aufstellen lassen. Also in 25 Jahren darf es Israel nicht mehr geben. Ja? Hat er 2015 ausgerufen und nochmal 2019 im Rahmen der zweiten Islamischen Revolution nochmal bestellt, dass der jetzt durch eine israelische Lenkrakete ausgelöscht worden ist. Okay, gut. Also Khamenei hätte er sowieso nicht erleben können, aber wird also seine Forderung letztendlich nicht umsetzen. Aber wir reden ja hier im Moment über eine Verbesserung der Lage für die Iranerinnen und Iraner und das Land Iran. So, wenn es besser wird, wird es auch besser für die Region und natürlich auch für Israel. Und das ist ja, was wir kritisieren, denn diese, ich sag mal, Kriegsberichterstattung, die wir jetzt jeden Tag da sehen, der fehlt der politische Ansatz. So, und es ist ja, das ist ja reiner Optimismus zu glauben, dass dieses Regime, und da kommen wir jetzt wieder zum Punkt, seine Macht freiwillig aus den Händen gibt. Das würde auch, und da gibt es einen Übergangsrat, also nicht den sie jetzt haben, aber einen anderen, der paritätisch besetzt ist. Macht dann diese Transition zu einem besseren, friedlichen, demokratischen Iran. Und das lässt sich mit dem, was im Moment läuft, aus meiner Sicht, leider nicht erreichen, obwohl ich volles Verständnis habe und ich habe auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen in Jerusalem darüber gesprochen, vor dieser Angst, die Israel hat. Denn ich meine, dieses Regime hat immer wieder seit 1979, also die Fahnen geschrieben, den großen und den kleinen Satan sozusagen zu vernichten. Und ich glaube auch selbst nicht, dass diese Versprechung, diese Fatwa von Khamenei auch noch von 2004 oder so, niemals die Bombe zu bauen, okay. Aber die haben die Kapazitäten und die Frage ist, kann man dann Monitoring machen? Das hat ja nicht geklappt bis jetzt. Ja, dem haben sie sich entzogen und da hat dieses Regime gezockt. Die haben die Karten, die haben gezockt. Und da haben sie halt Pech gehabt, dass aus meiner Sicht zu Zeiten, als es möglich war, mit unter Trump 1 oder hinter bei Biden, wo insbesondere die E3 und Deutschland.
Vereinigtes Königreich und Frankreich.
Ja. Und wo Deutschland sich nochmal bemüht hat, dass es nicht zu diesem Clash kommt. Und dieses Regime unter Raisi, war der Hardliner als Präsident, noch von Khamenei da ins Amt geschoben, nachdem er den Rouhani losgeworden ist. Die haben die Jakobinergarde, das ist nämlich die neue Garde, die jüngere, die haben das Feuer der heiligen islamischen Revolution. Das sind die gefährlichen Leute und die kommen jetzt.
Herr Mutzel, das Schlusswort sein, wir sind am Ende der Sendung. Ich habe das jetzt so verstanden, dass wir auch weiterhin da im Nebel stochern werden, weil wir nicht genau wissen, was daraus wird. Aber wir werden es natürlich weiter verfolgen. Ich bedanke mich bei Hans-Udo Mutzel, bei Gilda Sahibi, bei Philipp Pallmann Engel und bei Josef Bammel. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen bleiben wir beim Thema Iran natürlich. Es ist ja noch nicht alles Wichtige hier andiskutiert worden. Morgen geht es um die Folgen des Iran-Kriegs für uns. Thema Wirtschaft, Spritpreise, Konjunktur und Handel. Bleiben Sie bei uns.